Wir beschäftigen uns jetzt in dieser letzten Runde mit der wirklich schwierigen Frage Sozialsicherungssysteme globalisieren. Das ist vielleicht auch so ein kleine Zusammenfassung dessen, was wir heute diskutiert haben. Wir haben, glaube ich, es fertig bekommen, zu sagen, dass der menschenrechtliche Ansatz für uns ein gemeinsames Leitmotiv ist, egal ob wir hier für Migranten arbeiten, egal ob wir hier als Gewerkschaften versuchen, Gesundheit als öffentliches Gut zu verteidigen oder ob wir auf globaler Ebene über Governance-Strukturen reden, die eine Umverteilung sichern zugunsten von einer Gleichheit im Zugang zu Gesundheit. Also ich habe schon an vielen Diskussionen zu diesem Thema teilgenommen und mir ist es selten passiert, dass es so wie heute wirklich Momente gab, wo ich dachte, jawohl, wir können hier über das Globale und das Lokale gemeinsam reden, wir können unsere verschiedenen Praktiken zusammenwerfen und vielleicht daraus auch etwas Neues bauen. Wir haben uns berufen heute auf drei wichtige Menschen. Wir haben uns berufen auf Gandhi und Virchow. Beide hatten die Grundidee, der Letzte muss der Erste sein. Das war eben auch das Menschenrechtliche darin, dass das für uns das Leitmotiv unseres Handelns ist. Und Armando De Negri hat sich berufen auf Hannah Arendt mit dem Hinweis, dass wir, wenn wir es nicht schaffen, einen öffentlichen Raum herzustellen, in dem diese Themen debattiert werden, dass der Beginn einer totalitären Struktur ist. Und wir haben, glaube ich, da heute sehr viel geleistet, einen öffentlichen Raum herzustellen. Und den wollen wir jetzt hier nochmal zusammenfassen, einen öffentlichen Raum für einen Diskurs zugunsten von Gesundheit als Menschenrecht mit allem, was das bedeutet. Ich begrüße auf dem Podium, ich sage es jetzt mal von links nach rechts, Harald Ziem. Harald Ziem ist stellvertretender Abteilungsleiter für internationale Gesundheitsthemen in dem norwegischen Gesundheitsministerium. Er wird uns gleich einen Vorschlag vorstellen, wie Norwegen sich vorstellt, soziale Sicherungssysteme vielleicht zu globalisieren oder wenigstens ein neues Denken vorschlagen. Daneben sitzt Pater Jörg Alt von der Kampagne Steuer gegen Armut, sehr aktiv gewesen gerade bei dem Thematisieren und nach vorne bringen der Finanztransaktionssteuer. Immerhin hat Frau Merkel sich positiv dazu geäußert und wir haben ja heute schon Diskussionen gehabt zum Thema, wie kann man das finanzieren und muss es nicht viel mehr darum gehen, über die Reichen zu reden, statt über die Armen. Und dazu wird sicherlich Herr Alt auch gleich noch ausführlicher sprechen. Neben mir sitzt Hartmut Reiners. Er ist ein Mann, der im Gesundheitsministerium in Berlin-Brandenburg lange...
Brandenburg,
nicht der Brandenburg, oh Gott, ja, Entschuldigung. Der Brandenburg, die Fusion hat ja nicht stattgefunden. Da habe ich auch noch in Berlin gelebt, als was versucht wurde, in Brandenburg für Grundsatzfragen zuständig war. Und sicherlich auch hier eine Brücke schlagen kann zu dem, wie in der Politik und auch in der politischen Praxis über solche Themen gedacht wird und wo wir vielleicht auch anknüpfen können. Annelie Bundenbach zu meiner Rechten, Mitglied im Bundesvorstand des DGB. Für sie wird sicherlich das Thema sein, wie kann es uns gelingen, das öffentliche Gut, was wir als globales Gut etablieren wollen, öffentliches Gut Gesundheit in Deutschland zu verteidigen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Und Armando De Negri ist auch eingetroffen. Und vielleicht kann er das noch ein bisschen ausführen, was er vorhin bereits in einer kleineren Runde berichtet hat, nämlich dass es Überlegungen gibt, soziale Sicherungssysteme wenigstens nicht zu globalisieren, aber zu regionalisieren. In diesem Fall in Südamerika. Das wäre ja vielleicht auch ein Ansatz, der hier das Ganze zusammenbringt. So, jetzt bitte ich den Kollegen Ziem, ich hoffe, er muss nicht so blöd da hängen wie ich, weil ich hänge hier wirklich über Mikro, damit Sie mich hören, zu erzählen, was in der norwegischen Regierung überlegt wird zum Thema globale Gesundheit und öffentliches Gut.
Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Guten Abend sagen, wenn es Viertel nach 6 Uhr ist.
Das ist nämlich zum Mikrofon, ja. Ja, ran, so. You have to go nearer to the microphone. No. No, it's okay. Oh, you want to stay there, so put the go down.
Das kann man, glaube ich, rausnehmen, ne? Ja.
Does this work?
Yes, it is working.
Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gesagt, es ist nicht üblich, in Norwegen eine Sitzung um 6 Uhr anzufangen, aber das ist ja eben der Unterschied zwischen Deutschen und Norweger. I'm impressed that so many people are turning out for the last session. I shall talk about achieving solidarity healthcare by extending solidarity to the global sphere, the topic of the whole conference. As it turns out, Larry Gostin has said most of what I was planning to say earlier today, so it makes my task easy. He made it very clear and to the point, so that allows me possibly to be more personal. I've been a primary healthcare doctor for 10 years on an island community outside
the...
To the lips. Well, here I go. I was saying that my background is a medical doctor on an island community for 10 years at the west coast of Norway. Then I've been working in Bangladesh for half a year in the bush, sweating. I've been working on the director's level in Geneva for 10 years for two international organizations, and the last one was WHO. I've seen so many times that people state good intentions, they get money for their good intentions, and they disappear into the bush, and no one is following up what they're doing. If you see it from the other side, Western people, Northern people are coming with their funds and are very important on the scene in small villages and towns in the south. And they're duplicating. It's a chaos. Next week there will be a special session in the UN General Assembly on the Millennium Development Goals, as you all know. Some of the indicators have improved slightly, but we are by far not where they plan to be by 2015. I think the outcome of the meeting on Monday, Tuesday and Wednesday will be that there will be pledges for some more money, but there will also be a cry for better use of the money that is available. There are three challenges today. Firstly, health development is chaotic, with far too many actors out in the field. Alignment is the call, but this call is not followed. Secondly, capacity and accountability among the receiving actors could be much better. And the third challenge, we should do the first thing first. Low-cost basic services must be available for the people before funds are spent on more sophisticated services. As I said, I will be personal, and I'm emotionally challenged when I think about the potential for doing much better, for spending the $25 billion US dollars that we use for development aid in a more effective way. The question is, can we do better? I'm convinced, and I would like to ask you to show by hand if you think we can do better. One there, two of us think that we can do better on the internet. Three, that is fantastic.
Ha ha ha. Can you hear me?
Here we go. Oh, this is... So I was saying that I'm emotionally... What is happening? I was saying that I'm emotionally touched or angry with the state of affairs. We can do much better. Larry Gostin explained to you this initiative, which we have called the Joint Learning Initiative for National and Global Responsibilities for Health. That's so far only consisting of four elements. The one is, what are the essential services and goods guaranteed to every human being under the right of health? The second is, what do all states owe for health to their own populations? The third is, what do all countries owe to the world's least healthy people? And the fourth, what kind of health, global health governance is needed to make all states live up to their mutual responsibilities? Now, this joint learning initiative is a loose network of people that have been thinking for years of the same issue. And we, in the discussion this afternoon, invited participants to come up and take part in the discussions. It's an absolutely open-ended discussion. The problem is now that we have very few people from the South, from Asia and from Africa, in this room, so it is, in a sense, a very northern concept. And the challenge for the next year will have to be to bring in more people from the South. You asked me to report from what we're doing in Norway. The Norwegian government is not doing very much as a government, but there are many people concerned with the same issue in Norway. First, we have spent some time in examining the issue, the global health arena, strengths and weaknesses on a convention approach to global health. I think you could do the same. You could easily translate this one and use that for to explain to politicians and to your colleagues what we are really talking about, what are the issues. We also need a description, and we are starting on that, of the global health architecture. One of the problems is that the architecture is changing so fast. You see new names and acronyms all the time, and it's difficult to follow the development. If you don't understand the acronyms, you're easily intimidated and you're not taking part in the debate. We have started to look very thoroughly into the right to health, and if human rights is also putting a certain obligation on rich countries to look beyond their own borders. Some of you know Asbjørn Eide, and he will be working on the right to health within a global health context, and his report will be finished before Christmas. There is also work starting now together with the World Health Organization on priorities in healthcare. There is a section in the World Health Organization that is working on priorities, and they're working on the checklist that is trying to balance age and severity of disease and potential for treatment to see if that could lead to a priority list for health interventions, as we mentioned this morning, a basic package or essential care or a minimal list. Then our director in the Directorate of Healthcare in Norway has been elected member of the executive board of WHO. That gives the small country of Norway a lot of influence, and we have been discussing a strategy for this 3 years period together with our Minister of Foreign Affairs and the Minister of Health. And in that strategy, we have a formulation in the vision, which I think is very useful, and that is, together with the objective to strengthen the World Health Organization again, we would like to work for access to health services for everyone. It reads, through WHO, Norway will seek to promote universal access to health services based on the fundamental right to health services. So that was the sentence that I could read to your members of parliament this morning. We are hoping to see that members of parliament and all of you will take the same lead and support that direction. Finally, as I said, I think it is important to involve the South. And if we, when we discuss tomorrow what we want to do after this meeting today and part of tomorrow, what will be the way ahead, I think one of the ideas is to organize a similar conference to discuss the same issue, but within a southern context, possibly organize a similar meeting in one of the sub-Saharan African countries. It is very rewarding for me to be here and to listen to you and to listen to the debate and to listen to so many people that have an engagement and think along the same lines. I'm sure that this joint learning initiative that has been started could lead to some strong involvement. It will take time. I tell my colleagues that I have a 20 years planning horizon. So whenever we get to some binding rules that can improve the state of affairs, I will be 90 years old. Thank you.
Frau Bundenbach, ich gehe jetzt von dem Globalen in unser nationalen Gefilde. Wir haben eigentlich hier, wollen diskutieren, soziale Sicherungssysteme zu globalisieren. Gleichzeitig wird man in Deutschland immer hören, es ist überhaupt kein Geld für unser eigenes Gesundheitswesen vorhanden. Ja, wir stehen ja sogar vor der Frage, dass wir das hier vielleicht verteidigen müssen. Gibt es so von der gewerkschaftlichen Seite aus eine Brücke zu dem globalen Thema oder sind Sie vollkommen damit beschäftigt, das Lokale hier zu verteidigen?
Na, es gibt natürlich eine Brücke zu diesem Thema, weil das die Auseinandersetzung, die wir hier im Moment führen, um die Solidarität im Gesundheitswesen, steht ja im direkten Zusammenhang mit dem, sagen wir, der großen Überschrift, dass Gesundheit ein öffentliches Gut ist und ein öffentliches Gut sein muss und Menschen davon eben nicht ausgeschlossen werden dürfen. Und das gilt ja global. Da haben ja viel zu viele Menschen gar keinen oder eben nur eingeschränkten Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung, obwohl das ein Grundrecht ist und eben ein öffentliches Gut. Aber das gilt natürlich auch hier in Deutschland und da macht mir gerade das, was wir im Moment hier an Auseinandersetzung zu führen haben, wirklich große Sorgen. Was hier im Gesundheitswesen passiert, heißt ja, dass wenn das die Gesetze, die jetzt hier auf den Tisch gelegt worden sind, vom Gesundheitsministerium umgesetzt werden, die Solidarität im Gesundheitswesen wirklich gebrochen wird. Und das, was wir in den letzten Jahren schon als Prozess hatten, nämlich dass immer mehr Lasten privatisiert worden sind, auch Leistungen aus dem Gesundheitswesen privatisiert worden sind und viele Menschen sich die gar nicht mehr leisten können, dass die Versicherten 15 Milliarden im Jahr mehr bezahlen müssen als die Arbeitgeber, dann sehen wir, dass wir hier eine Überlastung haben, eine Privatisierung von Leistungen, wo wir dringend gegensteuern müssen. Und wenn ich mir anschaue, was jetzt auf dem Tisch liegt, dann machten mir da zwei Sachen ganz besonders große Sorgen. Das eine, das ist diese unsinnige Trennung, die wir ja haben zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Da muss man ja sagen, da ist Deutschland das einzige Land, was überhaupt eine Vollversicherung durch private Unternehmen zulässt und wo wir eigentlich dringend von weg müssen, in dem Sinne, dass nämlich alle in ein gemeinsames Gesundheitssystem, in eine Sozialversicherung gehören und wir nicht eine Rosinenpickerei haben dürfen zwischen denen, die sich in der privaten Krankenversicherung befinden und denen, die sich in der gesetzlichen Krankenversicherung befinden und dass wir eigentlich an diesem ganzen, also im Gesundheitswesen keinen Platz haben für private Krankenversicherungsunternehmen, die natürlich sich daran beteiligen, um da Gewinne zu machen. Das ist ja ihr erklärtes Unternehmensziel und damit eben einen ganzen Teil des Gesundheitsmarktes sozusagen dafür öffnen. Und was jetzt im Moment stattfindet, das ist ja statt, dass wir alle in eine soziale Sicherung im Gesundheitswesen reinholen mit dem Ziel einer Bürgerversicherung, so einen Vorschlag auf dem Tisch liegen haben, der so eine Art Förderprogramm für private Krankenversicherungsunternehmen ist. Und da soll dann nochmal erleichtert werden, dass junge und gesunde, also die sogenannten guten Risiken, dann eben in die privaten Krankenversicherungsunternehmen abwandern können. Und die Kosten dafür zahlt dann die Solidargemeinschaft, die zahlen die gesetzlichen Krankenversicherungen, die zahlen die Versicherten. Und das Geld fehlt dann nachher in den gesetzlichen Krankenversicherungen und damit wird die Solidarität dann noch zerstört. Das sieht man dann daran, wenn die Wartezeiten, also oder wenn schneller Leute aus der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln können sollen und das zum Beispiel zu einem Zeitpunkt, wo gleichzeitig dann Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung angehoben werden, dann wird das mit anderen Maßnahmen zusammen schlicht ein Förderprogramm für private Krankenversicherungsunternehmen, was wir dann alle zusammen bezahlen, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Der zweite Punkt, der mir große Sorgen macht, das ist wirklich die Einführung der Kopfpauschale, die in dem Gesetz aus dem Gesundheitsministerium auf dem Tisch liegt. Das wäre ein Systembruch bei der solidarischen Krankenversicherung und das Ende der Solidarität. Ich will kurz begründen, worum es dabei geht. Da wird unabhängig vom Einkommen, die nennen das ja nicht Kopfpauschale, sondern die nennen das einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeitrag. Was das bedeutet, ist, dass eben dann Zusatzbeiträge in Zukunft pauschal erhoben werden, die Sekretärin dasselbe zahlt wie der gut verdienende Abteilungsleiter und alle Kostensteigerungen, die in Zukunft im Gesundheitswesen anliegen, alleine bei den Versicherten abgeladen werden. Das ist sozusagen der einzige Mechanismus, über den dann Kosten noch reingeholt werden. Das wird alles uns vor die Türe gekippt. Die Arbeitgeber sind dabei dann fein raus, obwohl die ja gerade, weil arbeitsbedingte Erkrankungen ja auch einen ganz hohen Anteil ausmachen von Kosten, die im Gesundheitswesen da anstehen, weil viele Menschen in der Arbeit und von der Arbeit krank werden, sind die Arbeitgeber hier trotzdem dann bei dem Gesetzentwurf fein raus. Da sollen die Beiträge für die Arbeitgeber eingefroren werden. Und die müssen aber dringend mit in der Verantwortung gehalten werden, nicht nur wegen der arbeitsbedingten Erkrankungen, sondern eben auch grundsätzlich. Es gibt bei dieser Kopfpauschale, die da eingeführt werden soll, keinen Sozialausgleich. Das ist einfach ein schlechter Witz. Wenn man sich das genau anguckt, sieht man, dass damit die realen Belastungen der Versicherten überhaupt nicht ausgeglichen werden. Und das führt dann dazu, dass diejenigen, die wenig haben, aber eben eine vernünftige Gesundheitsversorgung brauchen, völlig überlastet werden und das Geld selber überhaupt nicht aufbringen können. Und gleichzeitig werden immer mehr Leistungen privatisiert werden. Das ist jetzt schon absehbar, dass der Kostendruck in den gesetzlichen Krankenversicherungen dann so ist, dass weitere Leistungen ausgelagert werden, die man dann zusätzlich nochmal bezahlen muss. Das heißt, die viele Versicherte mit kleinen Einkommen oder auch Arbeitslose werden diese Kopfpauschalen gar nicht bezahlen können, die realen Belastungen überhaupt nicht aufbringen können, sind dann ausgeschlossen vom vernünftigen Zugang zum Gesundheitswesen. Das ist ja jetzt schon eben an vielen Stellen der Fall, wo also die Lasten allzu sehr den Kranken und den Versicherten eben aufgeheizt werden. Deswegen will ich hier nochmal wirklich dafür werben, dass wir mit allem Nachdruck uns in diese Auseinandersetzung, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier auf uns zukommen, einmischen und wirklich gegen diese Kopfpauschale Front machen. Wir brauchen Solidarität im Gesundheitswesen. Wir brauchen einen Zugang für alle zu diesem Gesundheitswesen. Wir brauchen eine gerechte Verteilung der Lasten. Und das heißt, wir müssen uns hier einmischen. Wir haben ein breites Bündnis initiiert als Gewerkschaften, Köpfe gegen die Kopfpauschale. Da sind auch Sozialverbände wie VDK, wie Sozialverband Deutschland, Wohlfahrtsverbände dabei. Da sind aber auch eine ganze Menge einzelner engagierter Leute dabei, von Günter Wallraff über Dieter Hildebrand und andere, die das einzeln eben auch unterstützen, unterschreiben. Ich möchte alle hier wirklich auffordern, sich da mit einzumischen, weil es geht wirklich um was. Es geht darum, dass wir hier dafür sorgen, dass nicht den Einzelnen die Lasten der Gesundheit aufgebürdet werden, noch mehr als das jetzt schon der Fall ist, sondern dass wir die Weichen wieder stellen für mehr Solidarität im Gesundheitswesen. Da brauchen wir Reformen, gar nicht die Frage, die Leute auch wieder stärker entlasten und die in Richtung auf Bürgerversicherung abzielen. Aber auf jeden Fall können wir uns diese Kopfpauschale überhaupt nicht leisten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir ansonsten eine Privatisierung in diesem Gesundheitswesen bekommen, auch mit der Perspektive einer, sagen wir mal, Marktöffnung von immer größeren Bereichen im Gesundheitswesen. Und das, da müssen wir ganz klar einen Riegel vorschieben. Das ist dann natürlich ein Problem, was uns nicht nur hier in Deutschland betrifft, das geht insgesamt in Europa, das geht aber auch international wirklich darum, dass wir die Gesundheit als öffentliches Gut so erhalten und dafür kämpfen, dass eben die Menschen gute Leistungen im Gesundheitswesen auch wirklich wahrnehmen können, egal wie viel sie verdienen. Das darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein.
Herr Reiners, aus Ihrer Erfahrung in einem Gesundheitsministerium, lässt sich dieser Zug der Privatisierung, der jetzt hier schon losgefahren ist, aufhalten? Gibt es Kräfte, die einen politischen Willen hätten, dieses öffentliche Gut Gesundheit zu reetablieren? Oder was müssen wir tun, um diese Kräfte, die es möglicherweise auch in der Politik gibt, zu unterstützen?
Das Mikro ist noch. Ja. Ja, andere Parteien wählen. Also ich meine, das ist jetzt eine sehr globale. ich meine, wir haben jetzt einen Gesundheitsminister, der von Gesundheitspolitik so viel Ahnung hat, wie die Kuh vom Schlittschuh laufen. Das hindert ihn aber nicht daran, Maßnahmen zu ergreifen. Meine, er ist Arzt, aber nicht viele Ärzte wissen wirklich, wie unser Gesundheitssystem funktioniert. Das haben neulich noch Umfragen auch ergeben. Ist ein Problem für sich. Ich möchte mal darauf eingehen, auch auf das Problem Privatisierung des Gesundheitswesens und Ökonomisierung. Das wird gerade so in so Foren wie diesen ein bisschen durcheinander gebracht. Ich selbst bin Ökonom, Gesundheitsökonom, und sehe das ein bisschen differenzierter, weil gegen eine Ökonomisierung des Gesundheitswesens kann schon deswegen nichts gesagt werden, weil das einer unserer größten Wirtschaftszweige ist mit 4,5 Millionen Arbeitsplätzen und 10,4% des Bruttoinlandsprodukts. Da wollen Leute, Ärzte, Pflegekräfte gutes Geld verdienen. Das ist ein Wirtschaftszweig. Und deswegen geht es bei dem, was bei uns Gesundheitsreform genannt wird, auch nicht um irgendwelche Gesundheitspolitik im weiteren Sinne, sondern um die Steuerung eines hochprofitablen Wirtschaftszweiges. Das muss man erst einmal sehen. Hinzu kommt, das Wort Gesundheitsreform ist ja schon hässlich genug. Der Loriot hat das mal sehr schön gesagt. Gesundheit soll dabei ja nicht reformiert werden. Ich würde sagen, man kann Gesundheit auch nicht reformieren. Man kann es verbessern oder verschlechtern, aber nicht. Das ist also eines der großen Falschwörter in unserer Politik. Aber ich bin lange genug in dem Geschäft gewesen, um mich daran gewöhnt zu haben, dass man da nicht sehr sprachempfindlich sein kann. Das Problem, vor dem wir eigentlich stehen, auch mit der Privatisierung und Ökonomisierung, ist, wir haben eine schlechte Ökonomisierung. Wir haben das, was der Kenneth Boulding, ein bedeutender Wohlfahrtsökonom aus den USA, einmal einen Imperialismus der Ökonomen genannt hat. Eine ökonomistische Ideologie, wo die Zweck-Mittel-Relation des Homo economicus dominiert und man die besonderen Gesetzmäßigkeiten des Gesundheitssystems als Wirtschaftszweig überhaupt nicht begreift. Was bei uns als Gesundheitsökonomie teilweise verkauft wird, ist nichts weiter als eine Übertragung simpler Lehrsätze aus der Lehrbuchökonomie, die schon woanders gescheitert sind, auch nochmal aufs Gesundheitswesen zu übertragen. Die meisten Ökonomen können mit ihren Modellen nichts anfangen mit diesem Gesundheitssystem. Und wie gesagt, ich bin selber Ökonom und die haben eine Berufskrankheit, sie denken in Modellen. Und wenn diese Modelle mit der Realität nicht übereinstimmen, Pech für die Realität. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben eine ökonomistische Ideologie, die alles überlagert. Also zum Beispiel dieser völlige Blödsinn mit den Lohnnebenkosten. Es gibt keine Lohnnebenkosten, es gibt nur Lohnkosten. Das sind auch so Sprachen. Damit wird aber suggeriert, dass diese Lohnnebenkosten wie Krankenversicherung, Sozialversicherung überflüssige Kosten sind. Das ist ein Schmarrn. Da tauschen sich auch die Arbeitgeber. Also was wir haben, ist wirklich eine schlechte Ökonomie. Was man aber auch international auch feststellen kann, historisch hat sich die Sache eigentlich längst erledigt, ob man das Gesundheitssystem privat oder öffentlich finanzieren soll. Weil in allen hochentwickelten Volkswirtschaften, Ausnahme USA, werden die Gesundheitsausgaben zu 75-80% öffentlich finanziert. Das ist auch gar nicht anders machbar. Die USA sind ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Dort werden nach Statistik der OECD 45% der Gesundheitsausgaben öffentlich finanziert. Es sind, wenn man es genau hinschaut, auch 60%, weil die meisten Amerikaner haben einen Health Plan von ihrem Arbeitgeber. Das ist eine private kollektive Versicherung für die Betriebe. Und dafür können sie steuerliche Vergünstigungen geltend machen. Und wenn man die hinzurechnet, kommt man auch auf 60%. Also die Frage Privatisierung oder so hat sich längst geklärt. Öffentliche Finanzierung ist im Gesundheitswesen die ökonomische Vernunft. Das passt aber nur nicht mit den ganzen ökonomistischen Ideologien zusammen, die den Markt praktisch nicht als Mittel ansehen und den Wettbewerb, sondern als Ziel. Das ist also in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung ein Problem. Also wie gesagt, bei uns ist Gesundheitspolitik, so wie sie praktiziert wird, notwendigerweise und unvermeidlich auch Steuerung eines Wirtschaftszweiges. Es ist im Prinzip auch keine Gesundheitspolitik, weil das, was wir als Gesundheitswesen kennen, auch kein Gesundheitswesen, sondern eigentlich ein Krankheitswesen ist. Ich sage das jetzt völlig unironisch, weil von den Gesundheitsausgaben von ungefähr 260 Milliarden, die wir pro Jahr in Deutschland für das Gesundheitswesen ausgeben, entfallen nur 4% auf Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung. Der Rest ist für die Behandlung von Krankheiten. Und das ist natürlich ein Big Business, ein Riesengeschäft. Und das aber unterscheidet auch grundsätzlich, wenn wir jetzt zum Thema Globalisierung kommen, die Gesundheitssysteme in den entwickelten Ländern von denen in Entwicklungsländern, aber auch in Ländern, wie nennt man die jetzt, aufstrebende oder Schwellenländer, wie China, Indien, Brasilien, Mexiko. Das unterscheidet das grundsätzlich, wo das Gesundheitssystem, ich sage bewusst, noch nicht der große Wirtschaftszweig ist wie bei uns. Man muss auch eins sehen, unser System ist 125 Jahre alt oder 127 mittlerweile, hat sich aber auch in dem Umfang, dass man wirklich sagen kann, das umfasst die gesamte Bevölkerung, erst in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt. Ein solcher Prozess wird sich in den anderen Ländern auch im Prinzip abspielen. Insofern ist das, was wir haben, ich sage ganz bewusst, auch hoffentlich Zukunft. Nur was wir um Gottes Willen nicht machen sollen, ist unsere Systeme, die wir hier in Europa haben, also entweder staatliche Versorgungssysteme oder auch Beveridge-Systeme genannt, nach dem Gründer des NHS in England, Beveridge genannt, oder Bismarck-Systeme, Sozialversicherung. Die sind in anderen Ländern, etwa in China, Vietnam oder so, nur höchst bedingt brauchbar, wenn überhaupt. Dort sind komplett andere Bedingungen. Und insofern, Deutschland ist ja Exportweltmeister, aber eines sollten wir nun wirklich nicht exportieren, unser gesetzliches Krankenversicherungssystem. Das ist teilweise, es ist immer wieder eine große Herausforderung auf solchen Konferenzen, wo viele auch ausländische Kolleginnen und Kollegen dieses System zu erklären. Das fällt sogar schwer, es Deutschen zu erklären. Ich verzichte da jetzt darauf. Aber das, weshalb wir das nicht exportieren sollen, ist vor allen Dingen, weil es den Bedingungen in diesen anderen Ländern nicht gerecht wird. Es hat auch nach dem Zusammenbruch der Volkswirtschaften und der Staaten in Osteuropa etliche Versuche gegeben von uns, von der Versicherungswirtschaft, unser System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung nach Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter zu exportieren. Die haben das erst auch gemacht, aber nach 3 Jahren festgestellt, das Ganze führt in ein Desaster und haben dann Einheitsversicherungen für die gesamte Bevölkerung geschaffen. Die haben also schneller gelernt als wir. Aber man muss auch sehen, und damit höre ich jetzt auch auf, das, was Annelie Bundenbach angesprochen hat, die Trennung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung, das ist ein internationales Unikat, so wie wir es haben. Und wenn wir es nicht schaffen, das zu überwinden, dann wird die gesetzliche Krankenversicherung, die soziale Absicherung vor die Hunde gehen. Die Holländer sind klüger, die haben vor 5 Jahren dieses System der getrennten Versicherungen abgeschafft. Es gibt keinen Grund dafür, das bei uns auch zu machen. Aber es ist auch klar, dagegen stehen wirkungsmächtige Interessen. Die private Krankenversicherung, die machen ihr Geschäft nicht mit der Krankenversicherung. Das sind Hedgefonds mit angeschlossener Krankenversicherung. 30% der Einnahmen der Gesetze der Privaten geht in die sogenannten Altersrückstellungen, also in die Kapitaldeckung. Und damit, mit der Kohle, die dann in den internationalen Kapitalmärkten investiert werden, machen die ihr eigentliches Geld. Mit der Krankenversicherung wenig. Und damit höre ich jetzt auch auf, das ist ein Riesenproblem. Und das verkaufen die dann auch gleichzeitig noch nach dem Motto, spare in der Zeit, dann hast du in der Not als ein Patientrezept für die gesetzliche Krankenversicherung. Dann machen wir auch die gesetzliche Krankenversicherung von den internationalen Kapitalmärkten abhängig. Und was wir davon haben, das haben wir ja nur zu Genüge erfahren.
Wir sollten, glaube ich, nicht das deutsche System exportieren, sondern die Idee einer solidarischen Versicherung und das Absicherung. Also eigentlich ein Denken, das nicht darauf beruht, Privatisierung zu unterstützen, das Globalisieren. Also es geht jetzt, wir sind ja noch nicht bei dem wirklichen praktischen Globalisieren, sondern wir sind beim anderen Denken, so verstehe ich das. Der Kampagne gegen Armut, Steuer gegen Armut, ist es ja gelungen, einmal, Herr Alt, oder? Dass zumindest Frau Merkel die Finanztransaktionssteuer als Möglichkeit in den Mund genommen hat. Also das ist ja noch kein Systembruch in die andere Richtung, aber war schon mal ein Ansatz. Konnte man das ernst nehmen, was da passiert ist? Haben Sie da wirklich ein anderes Denken geschafft?
Ja, also ich verstehe von Gesundheitsfürsorge genauso viel wie eine Kuh vom Schlittschuh laufen. Das habe ich mit Herrn Rösler gemeinsam. Aber ich glaube, ich bin eben hier, um Ihnen zu erklären, wo das Geld für die vielen guten Ideen herkommen soll, die hier diskutiert werden. Ein bisschen Ahnung habe ich allerdings auch, wie es in den Entwicklungsländern aussieht. Ich war 2,5 Jahre Pfarrer bei armen Maya-Indianern in Mittelamerika und bin in der Jesuitenmission zuständig für unsere Hilfsprojekte in Afrika. Worüber ich hier sprechen soll, ist, wie man von Seiten der Zivilgesellschaft, der Politik Themen auf die Tagesordnung setzen kann, vor denen sie sich gerne drückt und warum das nötig ist. Es ist nötig, weil jedes politische System konservativ ist. Der Status quo wird weitergetragen, solange wie es geht. Wenn es zu einer Krise kommt, dann sieht man zwar, na ja, man müsste irgendwas ändern, aber genau das ist dann der Punkt, wo die Lobbygruppen derer dann auf den Plan treten, die vom Status quo profitieren. Die Finanzkrise, die gerade erwähnt wurde, ist natürlich das allerbeste Beispiel. Vor 2 Tagen war der 2. Jahrestag von Lehman Brothers und es ist bis heute nicht gelungen, dem Finanzsektor einen Beitrag für die Kosten abzuverlangen, die nötig waren, um ihn vor seinem eigenen dummen Verhalten zu retten. Und genau um dann hier dran zu bleiben, um den Finger auf diese Wunde zu legen, sind zivilgesellschaftliche Kampagnen wichtig. In Deutschland haben wir das eben versucht mit der Kampagne Steuer gegen Armut, aber wie der Name sagt, haben wir 2 Ziele. Das eine ist natürlich die Finanztransaktionssteuer, also 0,05% auf alle spekulationsrelevanten Finanztransaktionen weltweit. Die 2. Forderung, die wir allerdings haben, ist, dass dieses Geld für die Armutsbekämpfung zur Verfügung gestellt werden soll, und zwar die weltweite Armutsbekämpfung und eben nicht, ja eben, für die weltweite Armutsbekämpfung und vor allen Dingen eben natürlich die Millenniumsziele. Zu jeder Kampagne gehört natürlich ein gewisses pädagogisches Interesse. Wir müssen der Bevölkerung natürlich auch erklären, warum es wichtig ist, gerade weil wir auch in Deutschland Armut haben, Geld in armen Ländern zu investieren. Weil ja jeder hier in Deutschland erstmal denkt, naja, die Armen, das geht uns ja alles nichts an. Falsch. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung und genau wie die Finanzkrise die ganze Welt ergriffen hat und auch die Systeme, auch die Länder betroffen hat, die nicht direkt Teil des globalen Finanzsystems waren, genauso treffen uns die Risiken und Nebenwirkungen von dem, was in armen Ländern vor sich geht. Klimawandel, das können wir zwar wünschen, dass das an uns vorübergeht, aber wir müssen da was tun. Wenn die Gesellschaften, die Armen in den armen Ländern zerfallen, weil sie einfach unregierbar werden, weil die Staaten dort kein Geld mehr haben, um ihre Bevölkerung zu versorgen, es wird zu Terror, es wird zu illegalen Migrationsbewegungen kommen. Auch das wird uns treffen. Also es gibt, um nur diese Beispiele zu nennen, ganz viele Gründe, warum wir aus ganz egoistischem nationalen Eigeninteresse wirklich neben all unseren vielen eigenen Problemen dafür sorgen sollten, dass es den Armen besser geht. Und vieles von dem, was natürlich im Rahmen der Millenniumsziele erreicht worden ist während der letzten Jahre, und das ist schon einiges, ist durch die Weltfinanzkrise gefährdet worden. Und deswegen sind wir eben der Meinung, wenn der Finanzsektor, also der Sektor, der am meisten von der Globalisierung bisher profitiert hat, der Sektor, der als einzige von einer Umsatzsteuer befreit ist, wenn der endlich beiträgt, 0,05% von seinen Finanztransaktionen abzugeben, dass dieses Geld tatsächlich in die armen Länder dieser Welt fließen sollte. der Kampagne ist es gelungen, in Deutschland dieses Thema in das Zentrum der Politik zu rücken. Die drei Oppositionsparteien sind Teil der Kampagne, was für mich natürlich auch ein gewisses Problem ist, weil das erste Mal in meinem Leben ich eine Kampagne führe, wo die Mitglieder zugleich Adressaten unserer Forderungen sind. Aber ich muss sagen, das klappt bis jetzt ganz gut. Wir haben es auch geschafft, dass die Bundesregierung inzwischen mittlerweile zumindest die erste unserer Kampagnenforderungen als Regierungsprogramm erhoben hat. Und ich nehme Finanzminister Schäuble ab, bei Kanzlerin Merkel bin ich mir nicht so ganz sicher, aber Schäuble nehme ich ab, dass er sich mit Zähnen und Klauen für die Finanztransaktionssteuer einsetzt. Leider aus dem falschen Grund heraus, denn er will das Geld natürlich zur Stopfung seiner Haushaltslöcher haben. Denn er hat ja im Rahmen seines Sparpaketes 2 Milliarden Einnahmen aus dieser Steuer schon im Bundeshaushalt eingeplant. Und das ist natürlich dann für uns als Kampagne ein Problem, denn wir wollen das Geld woanders einsetzen. Gut, damit höre ich mal, was dieses konkrete Projekt betrifft, auf. Ich komme nochmal zu drei generellen Punkten, weil ich ja eben auch denke, dass ein Thema hier sein soll, wie können wir weltweit für die Idee einer globalen Gesundheitsversorgung oder was auch immer da, wie können wir dort vielleicht kampagnenmäßig oder was weiß ich tätig werden. Also aus meiner Erfahrung sind drei Elemente wichtig für eine erfolgreiche Kampagne. Das eine ist der Kontext, dann das Bündnis und zum Schluss anschlussfähige Präzedenzfälle. Zunächst zum Kontext. Im Fall der Finanztransaktionssteuer war die Weltfinanzkrise natürlich der ideale Kontext, um der Öffentlichkeit klarzumachen, warum es sinnvoll ist, dass hier etwas passiert. Und wenn natürlich dann das sinnvolle Instrument, nämlich eine Transaktionssteuer, gleichzeitig ein Gerechtigkeitsdefizit ausgleicht, eben indem nach jahrzehntelanger Deregulierung der Finanzsektor endlich auch mal einen Beitrag an Steuern zahlt zur Finanzierung der globalen öffentlichen Gütern und das auch eben ziemlich viel Geld ist, umso besser. Die Petition, die in kürzester Zeit von 66.000 Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen wurde, zeigt, dass das vermittelbar ist und dass das die Menschen irgendwo auch packt. Dann der Charakter einer Koalition. Natürlich hat ATTAC sich schon jahrelang für eine Transaktionssteuer eingesetzt, aber ATTAC ist eben nie aus dem Milieu der üblichen Verdächtigen rausgekommen. Und wenn Sie aus ganz richtigen Gründen, die Gründe waren 1998 genauso richtig wie heute, wenn Sie mit Ihren Gründen irgendwo hingekommen ist, dann hieß es halt immer, ach, die schon wieder. Das Neue eben an unserer Kampagne ist, dass wir es fertiggebracht haben, eine Koalition von inzwischen 60 Kampagnenträgern zusammenzukriegen, die einfach unüblich ist. Wenn Banker und Bischöfe gemeinsam, Politiker und Basisbewegung gemeinsam, Wissenschaftler und NGOs gemeinsam für ein solches Thema eintreten, dann hört die Politik hin, dann sind auch die Medien ganz anders interessiert. Und die Frau Buntenbach für den DGB wird ja auch wissen, dass der DGB zu den treuesten Verbündeten der Kampagne gehört. Und was Sie eben nicht gesagt haben, möchte ich eben hier wiederholen, dass der DGB durchaus auch ganz besonders gut geeignet ist, diese internationale Dimension der Probleme im Blick zu haben, weil der DGB-Chef Michael Sommer gleichzeitig eben auch Chef des Internationalen Gewerkschaftsbundes ist und eben über diese Funktion auch sehr viel Wissen aus diesen ganzen Mitgliedsorganisationen hier nach Deutschland fließt. Das letzte, Präzedenzfälle, das ist natürlich immer ein heikler Punkt, denn wenn es darum geht, was fordern wir, dann muss man natürlich auch immer gucken, fordern wir das Blaue vom Himmel oder fordern wir das, was möglich ist. Und gerade eben jetzt hier, was eben so die Idee eines globalen Fonds für dies und jenes betrifft, hat man zunächst einmal die Wahl zwischen drei schon existierenden Innovative Financed Bodies hat, nämlich eben UNITAID, die Global Alliance for Vaccines Immunization und den Global Fund to Fight AIDS, Tuberkulose, Malaria. Also man könnte durchaus sagen, wir kämpfen gemeinsam für mehr Geld und unterstützen diese existierenden Fonds. Ein weiterer Vorschlag wird jetzt bei der Millenniumskonferenz in New York auf den Weg gebracht aus dem Bereich der Leading Group on Innovative Financing for Development. Da könnte sicherlich auch der Herr Siem einiges dazu sagen, weil Norwegen in dieser Leading Group ein ganz wichtiges Mitglied ist. Das ist ein Zusammenschluss von 60 Staaten, die eben jetzt den Vorschlag unterbreiten werden, dass man weltweit eine Devisentransaktionssteuer erheben soll, also keine Finanztransaktionssteuer, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, aber immerhin eine Devisentransaktionssteuer erheben soll und dass die Gelder aus dieser Devisentransaktionssteuer tatsächlich eben in einen, wie Sie es nennen, Global Solidarity Fund fließen sollen, aus dem dann eben Millenniumsaufgaben finanziert werden. Auch das, denke ich, ist ein Vorschlag, den man sicherlich mal prüfen sollte. Und dann gibt es natürlich Vorschläge, die völlig neu sind. Einige von Ihnen, von Gostin und Pogge, werden Sie hier diskutieren. Das ist natürlich alles okay. Aber eben, und das ist eben mein Bedenken, was ich gebe, wenn man zu viel nach der Taube auf dem Dach schielt, kann es auch sein, dass eben der Spatz in der Hand irgendwann davon flattert. Ja, damit denke ich, ist mein Beitrag zu diesem Abend gelaufen, weil wie gesagt, von diesen ganzen Gesundheitssachen verstehe ich überhaupt nichts, aber ich werde natürlich gerne zuhören, was Sie hier diskutieren, weil je besser die Ideen sind, umso leichter fällt es mir natürlich auch im Bundestag, damit Finanzpolitikern, Haushältern und Entwicklungspolitikern zu diskutieren, die natürlich auch mich fragen, ja, also wenn wir im Schäuble diese 2 Milliarden unterm Hintern wegziehen wollen, dann brauchen wir ganz gute Vorschläge und die fehlen uns halt im Moment, weil eben der Erfolg der Kampagne uns ein bisschen davongelaufen ist. Und abschließend möchte ich noch auf einen Punkt verweisen, den Herr Siem schon angesprochen hat. Wir sind hier fast ausschließlich ein weißes Publikum. Wenn wir aber eine globale Kampagne für solche Themen machen wollen, dann wäre es für die Glaubwürdigkeit einer solchen Kampagne von entscheidender Bedeutung, dass eben auch die Leute aus den betroffenen Ländern diesen Anliegen ein Gesicht verleihen können, eben indem sie ihre Anliegen, ihre Nöte und ihre Ideen in eine solche globale Bürgerrechtsbewegung einbringen können. Das war, denke ich, sicherlich der ganz große Erfolg der internationalen Landminenkampagne, weil hier tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte es gewesen ist, dass Nord und Süd extrem effizient zusammengearbeitet haben, um eben einen Unterschied herbeizuführen. Vielen Dank.
Lieber Herr Alt, ich bin Ihnen wirklich wahnsinnig dankbar, dass Sie da sind. Ich weiß, dass Sie sich immer gesträubt haben, weil Sie gesagt haben, ich verstehe von Gesundheit nichts. Aber Sie haben uns geholfen, hier den Abend noch ein bisschen zu strukturieren. Und ein Bündnis haben wir ja vielleicht schon, das interessant ist. Und wenn auch Herr De Negri jetzt nicht schwarz ist, kommt er doch zumindest aus Brasilien und kann auch für Leute sprechen, die weiß Gott von der Ausgrenzung betroffen sind. Und er selber schmiedet ja auch, glaube ich, an einem Bündnis, was für uns interessant sein könnte. Am Jahresende soll es eine Konferenz in Brasilien geben zum Thema, wie man soziale und solidarische Sicherung global begreifen kann und wieder runterbrechen kann für die Bedürfnisse der einzelnen Länder. Es ist eingeladen, Zivilgesellschaft, wenn ich das richtig sehe, und Regierung. Also auch da haben wir ein bisschen was schon aufgegriffen und Sie haben uns das nochmal strukturiert vorgelegt. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen genauer, was Sie mit dieser Konferenz vorhaben. Und erläutern vielleicht auch nochmal für das ganze Publikum hier das, was Sie vorhin im kleinen Forum erzählt haben, dass es auch Regionalisierungsbemühungen gibt, in Südamerika das Thema Gesundheit als öffentliches Gut, also auch wirklich als Norm und normative politische Sache aufzustellen.
Thank you. I suppose you are tired to see me during all day here, but I try to be different, maybe some jokes. But this conference that was mentioned is a very big challenge because the aim of this world conference is to project on the international agenda the need of the development of universal social security systems. Why it's a so big challenge is because, as you perceive it in the interventions of this roundtable, is that in certain way we are under attack. I mean, the universal systems are under attack. It's not a recent question. It's coming since this hegemonic power of neoliberal policies were established, and even before, because this is a very ideological subject in the sense that there are people in favor and people against. And it's not a very rational debate in the sense that the rationalities that we have behind that are moved by interests that insist to say that the universalistic approach is not feasible, even when we have many evidence, historical evidence, saying that the universalistic approach were very much positive for many societies, and in opposition to that, the neoliberal approach with targeting social policy were not so good, and in fact were very bad. But despite that, despite the evidence around that, we insist to reject the universal approach. So my conclusion is that it's not a rational debate, it's an ideological debate, where the nature of the position against that is built as a previous conclusion for the debate. So the conference that will be developing in Brazil, that I will appreciate if you take the information, is a conference that is calling for participation, governments and non-governments, around a subject that is not if universalism is good or not. It's about how to improve universal approach through the organization of national social security systems. And at the same time, how can we improve the debate about this perspective of universalistic approach based on human rights for the regional organizations of countries, I mean the international dimension. In the particular case of South America, is very good to perceive that the agenda that was proposed in the particular case of the of health includes, as one mainstream question, the development for the next years of a South American public universal health system. That's something very inspiring. Must be very inspiring for the Europeans, because well, after so many years of European community, whatever, you need to talk about some important things, no? Like this. And not only to organize how to maintain a very unfair trade with the third world countries. No? So is the way to go ahead and try to say, well, the crisis that this global society is suffering now is something that won't be solved only through some economical mechanism or financial mechanism. It's a deeper crisis, a crisis where the asymmetrics of the well-being of people, it's one of the main questions that we need to target and to solve. So in this perspective, what is central for us is to emerge from this conference in December in Brazil with a qualified agenda, political agenda, a superior political agenda, trying to question, deeply questioning, the nature of the agendas that are proposed for the international cooperation, for the concept of development, for the nature of the globalization, whatever, in terms of what we really want to achieve, no? Because when I listen, that the new proposal is a new modality of basic package. Excuse me. There is at least a crisis of imagination, because I won't accept that there is a kind of indecent approach to the reality. So I say that's only a problem of imagination, because in fact, what you want as a qualified agenda, global political social agenda, is to put on perspective that our main aim is to adopt a model of development based on equity. And when we talk about equity, I want to say, for me, the target for mankind is to have in all countries the same infant mortality rate that we have in Norway. But in order to not be naive, I want to have the same per capita expenditure on health that we have in Norway for all countries. Then it becomes more material. Because otherwise, what do you imagine that we can do, for instance, in a sub-Saharan country, with a projected expenditure on public health for the next 20 years, achieving to arrive to $12 per capita a year? It's a bad joke. Bad joke. Because it's not possible to do that. In the case of Brazil, we have a universal health system, but this universal health system is permanently attacked by their own incapacity to provide universal and comprehensive health care, because we are limited to $300 per capita a year in public expenditure. For the next period, our political struggle is to arrive for the next 6 years to $1,000 per capita. Otherwise, we'll be only managing scarcity. And then we must tolerate to say that our problem is that we are not good managers. I'd like to transfer some of the main capitalist economies to manage a universalistic health system with $300 per capita. I'd like to see what they will do. Probably they will begin by cutting their own salaries. But the problem is that it's not feasible. So we know, we are conscious that we need to have a qualified goal, but we need to have the qualified research for that. Maybe you are thinking, no, you are crazy, because how can you promote the idea that we could go as a global society, no? International effort, to arrive to a higher expenditure on health, enough to have a comprehensive universal health system in all countries? It's not possible. I would like to say that's possible. Because, and I think it's a very important thing to consider, because we have the money. Sometimes ago I listened a very instructive exposition of a Japanese consultant on neoliberal perspectives, saying that deglobalization is the opportunity to lend billions and trillions of dollars that are going around the world. And we need to look for the best place to put this money. And the suggestion was to put in African countries with very fragile states, with no public warranties, where you can do whatever you want with your money, with no kind of public restrictions. That's incredible. The guy felt so free to say this kind of violence, no? Because what he's saying is that is the best thing to have in the world in terms of business is to have no national state, no public interest, and then you can explore as much as you can. So when you propose basic package, what you are proposing is a kind of social containance of the contradictions, and then to give the minimum to control the possibility of social explosions, because otherwise social explosion is not so good for business. So I cannot accept this kind of approach. We need a qualified international agenda. International, because I have some difficulty with the global. Global is something where the nations disappeared. And we need nations, we need national states, because the national states are, or are supposed to be, the only structure that can defend their own people, if they are democratic, if they are really a republican, no? In the sense of the public good. So this is the challenge we have in terms of international agenda. I mean, we need to put things in the highest attainable levels of health and social security that the mankind already know. I mean, we are not inventing something that's out of any kind of historical parameter. I only want to put, instead of this Millennium Development Goals that unhappily I think is a kind of kidnapping of the development of the countries. Kidnapping, because you propose some ridiculous goals that will expend years to not be achieved, even that, because the structural things are not faced, and then we paralyze all other kinds of movements, and you see those poor states trying to deal with these imposed goals, ignoring the reality, ignoring what is needed. So the problem is of scale. I mean, if I have millions of people excluded, I need to have an answer that will be at least able in time to achieve to include these people, and not something that will delay forever the possibility of social integration. So it's a matter of justice. We were discussing today a kind of global justice, no? A world justice, international justice. So we need to be more consequent with the words. If we are talking about justice, we need to talk about equity. If you talk about equity, you need to review the way we are dealing with the international policy and stop to make bad jokes with the life of the people.
Armando, ich würde vorschlagen, mit Blick auf die Zeit und weil wir jetzt auch wirklich alle ganz lange gesessen haben, dass ich jetzt hier nicht eine zweite Runde mache, sondern dass ich die Idee der Joint Learning Initiative aufnehme, dass wir gemeinsam lernen, ja, und auch bitte das Publikum einen Beitrag zu leisten zu der Frage, was denn unsere gemeinsame politische Agenda sein könnte, über die wir hier versuchen zu sprechen. Also die Statements bitte nicht zu lang, aber es müssen nicht nur Fragen sein, sondern vielleicht möchten Sie auch noch was dazu beitragen.
Ja, Frau Bundenbach hat ja einen sehr guten Abriss darüber gegeben, wie die Gesetzgebung im Augenblick geplant ist und worüber sie sich Sorgen macht. Leider sehe ich mich da gezwungen, noch einen draufzusetzen, weil es gibt ja auch für den Arzneimittelbereich jetzt einen Gesetzentwurf. Das haben Sie sicher auch alle schon der Presse entnommen. Und in diesem Gesetzentwurf wird geregelt, dass wir in Deutschland eine Nutzenbewertung von Arzneimitteln kriegen, was ja bisher noch nicht der Fall ist, und dass es auch eine Kosten-Nutzen-Bewertung gibt. Das heißt, dass wir auch die Wirtschaftlichkeit von Arzneimitteln verbessern können. Dafür hat auch von kritischen Leuten Herr Rösler sehr viel Lob gekriegt. Endlich kommen wir da mal einen Schritt voran. Und jetzt im weiteren Bearbeitungsprozess dieses Gesetzes hat die Koalitionsfraktion selber einen Änderungsantrag eingebracht. Ich will Ihnen jetzt diese ganzen komplizierten Einzelheiten hier ersparen. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Das eine, also man konnte sowieso zweifeln, ob der Gesetzentwurf so, wie er jetzt ist, wirklich die beiden Ziele Nutzenbewertung und im Ergebnis preiswürdige Arzneimittel wirklich erreichen könnten. Aber meine zwei Beispiele gehen dahin, dass die Koalition jetzt beantragt, dass solche Arzneimittel für seltene Erkrankungen von der Nutzenbewertung ausgenommen sein sollen. Da denkt man ja erstmal, na ja, ist ja vielleicht ganz gut, weil seltene Erkrankungen. Aber erstens, Menschen mit seltenen Erkrankungen müssen auch in den Genuss von Nutzenbewertung kommen. Auch sie haben einen Anspruch auf Arzneimittel mit therapeutischem Nutzen. Und der zweite Punkt dabei ist aber, dass sich es hier insbesondere um Krebserkrankungen handeln wird und dass unter diesen Arzneimitteln, die da betroffen sein würden, sehr viele Blockbuster sind, mit denen man Milliarden Euro verdienen kann. Mit Mann meine ich natürlich die pharmazeutischen Hersteller. Und der zweite Punkt ist, dass diese ganze Nutzenbewertung, die ja bei diesem Institut für Qualität im Gesundheitswesen und beim gemeinsamen Bundesausschuss liegt, dass die jetzt durch eine Rechtsverordnung geregelt werden soll. Und darauf möchte ich wirklich Ihre Aufmerksamkeit lenken, das sehr zu beachten, weil ohne dass ich jetzt das juristisch auseinanderfummeln möchte, würde das im Ergebnis bedeuten, dass die ganze Selbstverwaltung, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, die auch wissenschaftliche und methodische Fragen beinhalten, die würde quasi ihren Todesstoß bekommen. Und der Staat, der sonst so auf Liberalisierung setzt, versucht hier natürlich ganz bestimmte Interessen unmittelbar in eine Staatsaufsicht einfließen zu lassen. Und insofern ist dieses Gesetz, was das Kürzel AMNOG hat, Sie werden das auch in der Presse verfolgen können, ein weiterer Sargnagel zu, wenn es denn jetzt so kommt und es uns nicht gelingt, das zu verhindern, ein weiterer Sargnagel für die solidarische Krankenversicherung. Und das hat natürlich auch internationale Bedeutung, weil wir in Deutschland das Referenzland für Arzneimittel und Arzneimittelpreise mindestens für Europa, wenn nicht darüber hinaus sind. Und wenn das so kommt, dann hat das auch über deutsche Grenzen hinaus eine erhebliche Bedeutung. Und das Geld, was da reinzuzahlen ist, das hat ja Frau Bundenbach schon erläutert, wo das dann herkommen muss. Danke.
Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich verstanden wurde, aber vor allem die Dolmetscher, wie die das auch bewältigt haben. Aber wenn ich es richtig verstehe, geht es ja wohl auch darum, dass einfach die Arzneimittelpreise, die Höhe der Arzneimittelpreise mit diesen Versuchen gesichert wird und das natürlich ein systematischer Weg ist, auch die solidarische Versicherung auszuhebeln, indem wir bei diesen hohen Medikamentenpreisen bleiben.
Hallo. Mein Name ist Anna Weber, ich bin Studentin und politische Aktivistin und studiere politische Ökonomie. Und erstmal vielen Dank für die sehr inspirierenden Vorträge und die ganze Konferenz, die großartig ist, auch also einmal von den Referenten, aber auch von den Teilnehmenden, was hier zusammenkommt. Große Inspiration und wichtig. Ich fange mit der Frage an, würde aber dann kurz erläutern, woher die kommt, was da hinten mit verbunden ist. Okay, ich beeile mich, will aber trotzdem nachvollziehbar sein. Okay, die Frage ist ein bisschen provokant. Was kann man wirklich erreichen mit dem Ziel, Gesundheit für alle global durchzusetzen, ohne die wirtschaftlichen Strukturen, die wir haben, radikal in Frage zu stellen? Radikal heißt konsequent durchdenken, welche Strukturen damit verbunden sind, ich habe jetzt einmal so, ich bringe jetzt die Brücke, die vorhin gefragt wurde, zwischen einem nationalen Verteidigungen von einem Gesundheitssystem, was in Deutschland erreicht wurde, und der Globalisierung dieser Idee. Eine Brücke, die es gibt, ist Standortkonkurrenz zu überwinden. Das Argument, was ja angeführt wird, um soziale Sicherungssysteme in Deutschland zu kürzen, ist, wir müssen die Lohnnebenkosten senken, wir müssen standortfähig sein. Das ist jetzt in Deutschland nicht so sehr, aber wie innerhalb von Europas und bei der Integration von Osteuropa wird das Argument mit angeführt. So, wenn die verschiedenen Nationalstaaten in Konkurrenz zueinander gestellt werden und wir aber gemeinsame globale Sozialversicherungssysteme etablieren, dann wird die Konkurrenz, das Löhne aufgrund von angeblich zu Lohnnebenkosten dazu beitragen. Entschuldigung, ich darf mich nicht. Es ist schwierig, das unter Zeitdruck zu formulieren. So, aber globale Standortkonkurrenz überwinden, indem man soziale Sicherungssysteme globalisiert. Genauso, wenn Hedgefonds die Akteure hinter den Krankenkassen sind, dann ist es auch Privatwirtschaft. Wenn die Gesundheit ein Wirtschaftssektor ist, dann ist das auch Privatwirtschaft. Sprich, die wirtschaftlichen Strukturen, die wir haben, sind basierend auf Privateigentum an Ressourcen, an Mitteln, mit denen produziert wird. Es sind individuelle, voneinander unabhängige Produzenten, die nicht in direktem Kontakt miteinander stehen, sondern vermittelt über Konkurrenz miteinander in Kontakt stehen, über die unsichtbare Hand des Marktes, anstatt dass man demokratische Entscheidungen trifft. Und das Profitstreben eben über dem Interesse steht oder dem der Notwendigkeit steht, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Deswegen meine Frage, ja, erst nochmal provozierend, was kann man wirklich erreichen, wenn wir die wirtschaftlichen Strukturen nicht in Frage stellen? Weniger provozierend, was kann man kurzfristig und langfristig erreichen? Kurzfristig hat die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland erreicht, dass es ein Zugeständnis von Bismarck gab, dass soziale Sicherungssysteme etabliert wurden. Langfristig nimmt der Neoliberalismus uns die wieder weg, wenn wir nicht eine soziale Bewegung haben, die die verteidigt, und das transnational. Danke.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, und ich sehe jetzt nicht, dass sich hier noch welche melden, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir geben dem Ökonom als erstes das Wort, kurz auf die Frage, kann man also mitten im Kapitalismus kapitalismusfreie Zonen errichten? Ja, denn das, so habe ich es jetzt kurz gefasst verstanden. Und vielleicht trotzdem ist es nochmal die Frage, wie stellen wir uns dieses öffentliche Gut, was ja eben jenseits von Gewinninteressen funktionieren soll, öffentliche Gutgesundheit, wie stellen wir es uns vor und was ist sozusagen ein kurzfristig und mittelfristig erreichbares Ziel? Da bin ich der Anna ganz dankbar. Das ist eine schöne Abschlussfrage, auch hier für das ganze Podium. Herr Reiners fängt als Gesundheitsökonom an.
Also zunächst einmal möchte ich Armando Negri ausdrücklich unterstützen, indem er sich kritisch gegenüber dem Begriff Globalisierung äußert. Ich glaube, das ist bei uns eine Phrasenkeule geworden, die für alles herhalten muss, was an irgendwelchen Problemen auftaucht. Das ist an allem schuld. Und dann hat man es erstmal weg. Also Globalisierung ist eine Phrase, mit der ich manchmal nicht mehr so viel anfangen kann. Ich stimme auch ausdrücklich zu, dass das Problem ist, dass viele Dinge nur auf nationaler Ebene geklärt werden können, weil die Verhältnisse eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber jetzt nochmal zu dieser Frage auch eben mit den ganzen Lohnnebenkosten. Ich hatte das ja angesprochen. Das ist ja so eine der Erbsünden der rot-grünen Koalition, die so Parolen in die Welt gesetzt haben, Lohnkosten runter, Ökosteuer rauf. Ja, und also zu tun, als seien die Sozialversicherungsabgaben ein Hindernis im internationalen Wettbewerb. Das ist aus mehreren Gründen ist das Unsinn. Zum einen, wir haben keine zu hohen Lohnkosten, sondern im Gegenteil, die Realeinkommen in Deutschland sind in einem einzigen europäischen Land im letzten Jahrzehnt gesunken. Das heißt, wir haben eine zunehmende Ausdifferenzierung. Das Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir zu viel Geld im Gesundheitswesen oder die Krankenversicherung ausgeben. Der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung am Bruttoinlandsprodukt ist seit 25 Jahren konstant, liegt bei 6,4 bis 6,6%. Wenn trotzdem die Beitragssätze von 12 auf 15,5% gestiegen sind, dann hat das damit zu tun, dass die Einkommen der Versicherten gesunken sind. Das heißt, wir haben eine schiefe Verteilung. Sogar die OECD hat kritisiert, dass der deutsche Sozialstaat sich vor allem aus den Einkommen der unteren und mittleren Einkommensgruppen kritisiert. Deswegen, also diesen groben Unfug, den da der Großphilosoph Sloterdijk erzählt über die gebende Hand. Die gebende Hand gibt überhaupt nichts in den Sozialstaat. Das ist ein unglaublicher Bullshit, um das mal deutlich zu sagen. Er hat nur einen großen Effekt in der ganzen Propaganda und da bin ich manchmal auch etwas ratlos. Das sind effektive ideologische Apparate, die da am Werk sind, die genau auch ganz geschickt an Alltagsbewusstsein anknüpfen. Nur mal ein Beispiel. Im ZDF-Politbarometer waren mal Fragen, wo kann man im Gesundheitswesen am ehesten sparen, als wenn es darum überhaupt geht, aber das ist eine andere Frage. 80% haben gesagt, bei den Krankenkassen, also in der Verwaltung, das sind nur 5% der Ausgaben. Und die Krankenkassen haben ein hohes Interesse daran, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. Das ist also Unsinn, da kann man nichts sparen. Dann haben sie gesagt, 60% bei den Versicherten. Man muss wissen, 20% der Versicherten machen 80% der Ausgaben aus. Das heißt, das haben Gesunde geantwortet, die ganz anders urteilen würden, wenn sie krank wären. Und an solchen Geschichten knüpfen solche Apparate an, die den ganzen Sozialstaat abschaffen wollen. Und das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Und auch die rot-grüne Koalition ist voll in dieses Messer gelaufen mit den Lohnnebenkosten. Erstens, es gibt keine Lohnnebenkosten. Das ist Quatsch. Das ist eine statistische Größe von der Internationalen Labour Organization, um die verschiedenen Lohnbestandteile mal zu erklären. Die gibt es nicht. Es gibt nur Lohnkosten. Und dazu gehören die Lebenshaltungskosten der Menschen und dazu wiederum auch die Krankenversicherung. Kein ernstzunehmender Mensch wird bestreiten müssen, dass in unseren Ländern eine Krankenversicherung zum allgemeinen Lebensstandard gehören. Das heißt, die Arbeitgeber, wenn sie meinen, ihren Anteil zu verringern und das auf die Versicherten abzuladen, sie würden damit Lohnkosten sparen, das ist ungefähr so wie ein kleines Kind, das sich die Hand vor die Augen hält und meint, es gäbe es jetzt nicht mehr. Das ist eine ökonomistische, völlig falsche Ideologie. Es ist nur sehr schwierig, das den Bürgern klarzumachen. Genauso, was ich angesprochen habe mit der Kapitaldeckung, wo also großes Drama gemacht wird, ist alles nicht mehr bezahlbar, die Leute werden zu alt, medizinischer Fortschritt, deswegen müssen wir jetzt mehr sparen. Das Ganze noch unter Generationengerechtigkeit, wo dann noch jung gegen alt ausgespielt wird. Das ist ein völliger Unsinn. Ökonomisch gesehen gibt es keine solche Ersparnisse. Das ist die Vorstellung von der Volkswirtschaft, als wenn das der Geldspeicher von Dagobert Duck wäre, wo man das Geld dann herauszieht, wenn wir es brauchen. Das muss alles dann erwirtschaftet werden, wenn wir die Renten auszahlen müssen und wenn die Behandlung für die Menschen, für ältere Menschen teurer werden. Da hilft auch keine Kapitaldeckung. Die haben dann ganz andere Probleme, weil die von der internationalen Finanzwirtschaft abhängig ist. Das sind so die globalen Zusammenhänge, in denen unser Sozialstaat im Prinzip, wenn man so will, ideologisch gesetzt werden. Das aber, wenn man wirklich etwas von Ökonomie und von Makroökonomie versteht, die heutzutage kaum noch an Universitäten, zumindest in Deutschland, gelehrt wird, die muss man erst mal kennen. Und das ist ein Problem, weil auch in den Medien diese ökonomistische Ideologie eine enorm starke Hegemonie hat.
So, jetzt ist aber die Frage von der Anna noch nicht geklärt. Kann man das öffentliche Gut, also kann man ein System von Gesundheit etablieren, das sich nicht an Marktgesetzen orientiert, sondern, wie wir das heute schon öfter gehört haben, sozusagen den Patienten und die Gesundheit und Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, wenn drumherum doch alles nur nach Gewinninteressen geht? Wer antwortet mir jetzt darauf?
Super. Also ich kann es versuchen, Denn ich glaube, dass wir da unterscheiden müssen zwischen dem, was wir jetzt also sozusagen kurzfristig, mittelfristig wollen und wo man langfristig hin will. Und ich glaube, dass wir nicht von der Abschaffung des Kapitalismus abhängig machen dürfen, ob wir die Forderung mit Nachdruck erheben, dass Gesundheit zugänglich für alle sein muss und eben ein öffentliches Gut, was solidarisch organisiert sein muss. Deswegen glaube ich, ist das eine Frage, wo man einfach sagen muss, dass die Forderung müssen wir stellen, die müssen wir jetzt stellen. Und das heißt für mich auch eben, diese Frage der Gesundheitsversorgung nicht von der Marktlogik abhängig zu machen, sondern also und nicht von dem, wo kann man was verdienen, wo kann man vielleicht nichts verdienen und deswegen dann nur in das zu investieren, wo man nachher was von hat, wie es die privaten Krankenversicherungsunternehmen ja tun, sondern wir müssen das als Solidarität neu organisieren. Wir brauchen dieses öffentliche Gut. Natürlich ist es immer eine Frage von Kräfteverhältnis und von politischer Auseinandersetzung. Wie weit uns das gelingt, hier wirklich auch die Mittel zu erkämpfen dafür, dass hier Gesundheit so organisiert wird, dass die Menschen hier auch alle einen Zugang zu guten Leistungen haben. Das ist eine Verteilungsfrage. Verteilungsfragen sind Fragen von gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Und da haben wir zu kämpfen, haben wir gerade im Moment zu kämpfen, und zwar mit Nachdruck. Aber ich glaube, dass wir das tun müssen, und zwar um die Solidarität neu zu organisieren, also statt eben über Kopfpauschale und Konjunkturprogramme für die privaten Krankenversicherungen sie kaputt zu machen. Und ich glaube übrigens, dass die Lohnnebenkostendebatte, gerade wenn man jetzt da mal einen Strich drunter zieht, die verfolgt uns ja jetzt schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, einfach nichts anderes ist als eine Arbeitgeberentlastung, die dazu führt, dass alle anderen belastet werden. Weil die einzigen, die von dieser Lohnnebenkostendebatte jemals profitiert haben, das waren einfach die Arbeitgeber, die immer gesagt haben, das ist uns zu teuer, das ist uns zu teuer, das ist uns zu teuer, und bezahlt haben dann nachher die Versicherten oder die Kranken die Zeche. Das heißt, bezahlt worden ist es ja, aber eben von anderen, und deswegen ist das ein Argument, was an der Stelle, glaube ich, überhaupt nicht zieht. Und von der Perspektive her, von der langfristigen Perspektive her, geht es darum, dass wir insgesamt die Frage der Verteilungsgerechtigkeit auf die Tagesordnung stellen. Wenn wir Solidarität neu organisieren wollen, dann müssen die einbezogen werden, die wirklich was haben, und die müssen ihren Beitrag bringen. Da gehört die Finanztransaktionssteuer gegen Armut dazu. Da gehören aber auch andere Formen der Besteuerung dazu und der Finanzumverteilung, weil wenn wir da nicht drankommen, an diese Frage der Verteilungsgerechtigkeit, und damit meine ich das nicht nur national, sondern auch international, dann kommen wir der Frage von mehr Gleichheit in dieser Gesellschaft und der Gesellschaft auf Augenhöhe sicherlich nicht näher. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Aufgaben, die wir haben.
Well, some time ago, a friend, an economist, told me a joke about the economists, saying that, what are the similar aspects between an spermatozoid and an economist? Do you know the similar dimension of this? He said that only one in a million will become a human being. So the problem is how we understand economy in our societies. I mean, if you observe in the last decades, no, of this new hegemonic dimension of new liberal capitalism, the economical aspects become the main aspects. I mean, these aspects that define all the other social dimensions of the life in society, all the other political dimensions. So in a certain way, what happens is that the common citizen is far away from the economical debates. Sometimes we propose some debates in society about social policy, whatever, education, but never about the economical aspects. I mean, it's almost, I don't know, any kind of referendum about political economy. Economical policies, because it become a kind of hermetic world where only the economists can have opinion about. So we We have been debating that because it's a kind of absence of economical citizenship. I mean, we don't debate that. We don't understand very well the mechanisms of economics. And this is a paradox. All the arguments to reduce social policies are based on economical arguments, economical rationality. It's not feasible, cannot finance, it's impossible. The costs are increasing too much. It doesn't mean that some of those things are real. No, they are real. But the way to deal with this is the problem. Because then the rationality that are behind that, a financial-oriented perspective, where the gain of the enterprise, the gain of the capital is always preserved, establish a rationality where we try to cut the social costs instead to debate the way we can keep the social protections and benefits through another formula for economical challenges. So when we apply that to countries where the historical social debt is immense, is very big, the dramatic impact of that is terrible. No? Because then we see that most of the third world countries, where the decisions about economical policy is made in a very close dimension, frequently outside the country, and they establish for the country some rules that are very strict in terms of what must be done. So in this sense, I think most of the solutions that we can follow in terms of political process must be very rational in the following terms. First of all, we need to develop the mechanisms to control the market. Because it's not sufficient to say that we are against the market. No, the market is there and will be there forever. I think this utopia about that we will have a society with no market. At least myself, I'm convinced that's not real. But we can control the market. I mean, we can control the market in order that this market will be oriented to generate the social products that we want. I mean, controlling the market means that the market is not a free space. The market is a space where the public interest and the private interest will be choking, no? So we need to build a mechanism where we can assure that this public interest will gain, no, the struggle against the private interest. And in this sense, when we have been talking during the day about public goods, this is one of the main aspects to take care. I mean, if the market dynamics is opposite to the public interest, what we need to do is to develop public tools to control the market in terms of its existence and discipline, whatever. So it obliges us to think more on economic perspective and to think more about what are the tools that we can use for that. In this sense, something that, at least in our countries, is absolutely strategical is to review, but deeply review, the nature of the tax system. Because the tax system is a extraordinary process, an extraordinary structure that reproduces the concentration of the capital and submit people to a continuous subsiding process from the bottom of the social classes to the up. It's incredible, but it's what happened. Most of our tax systems are heavier for the poorer than for the richer. And in terms of international trade, international financing, whatever, it is the same logic. We know, it's not a news that I will tell you, we know that the main flow of capital comes from the poorest countries to the richer, and not the opposite. So when we see the amount of money that's used for development aid, no, it's a joke. Another bad joke, no? Because when you compare the flow of capital, what comes back as development aid is nothing, nothing, nothing. Only in the particular case of the health professionals that were exporting from the poorer countries to the richer, it's already enough and more than enough to compensate what we could eventually receive as development aid. So, do you want to talk economically? Let's talk economically. But let's put the correct numbers for this debate. Because it's not a favor that the powerful economies will give to the poorer. No? So I insist in something that I mentioned this morning, is that we need to debate not poverty. I'm tired of this. We need to debate richness. How richness is produced, how richness is distributed, and how must richness must be redistributed. And then to put our eyes, our attention, in the tax system. To put our eyes and attention in the structure of the state expenditures. How we benefit capital continuously. Huh? How, why there is so much resistance to put taxes on the financial activity, the gains of the financial system. Because we are all in crisis, but not the financial system. Well, it was, at least for me, a pleasure to see some banks bankrupting. No? But immediately, the states put money to rescue the banks. Incredible. Much more money that they spend for the tragic, the dramatic humanitarian catastrophe we have in most countries. Why? Because unhappily we are oriented to another perspective. And behind that there is a concept, the very perverse concept, that say, no, we need to preserve the economy because the economical increasing and growing up will permit in the future, I don't know when, to redistribute social benefits. It's not true. The history is very eloquent about this. We need to have an economical policy that to be oriented to generate equity to be able to do that. Otherwise, if we persist to divide the economical debates from the social debates, we'll have poor policies for poor people. And poor policies, not enough, not sufficient to solve the challenge we are talking about.
Ich möchte mich bei dem Podium bedanken. Danke, Armando De Negri, für den Schlusswort. Wir werden uns um die Reichen kümmern und um die Umverteilung. Wir denken an die drei Elemente für eine gute Kampagne, Kontext, Bündnis und anschlussfähige Beispiele. Daran werden wir weiter arbeiten, denn dass es nötig ist, Solidarität neu zu organisieren, hier wie global das und international, das ist, glaube ich, heute wirklich sichtbar geworden und auch, wie ich den Eindruck hatte, den Willen, sich wirklich ernsthaft daran zu beteiligen. Und vielleicht werden wir auch tatsächlich in Deutschland sowas wie eine Joint Learning Initiative machen, wo wir auch die Expertise von allen sammeln, um darüber nachzudenken, wie so etwas konkret aussehen kann. Ich freue mich auf morgen. Schönen Abend noch.